Weißt du, wenn wir normalerweise über eine medizinische Diagnose sprechen, dann gibt es da ja diese Erwartung von absoluter Präzision.
Ja, total. Dieses beruhigende Gefühl von Gewissheit, das wir irgendwie alle suchen.
Genau das. Denk mal an einen Arztbesuch. Du fällst hin, dein Arm tut weh und das Röntgenbild zeigt dann eine ganz klare, gezackte, weiße Linie auf diesem schwarzen Hintergrund. Und der Arzt tippt da mit dem Stift drauf und sagt ganz trocken, da ist der Bruch. Problem erkannt.
Das ist halt leicht zu kategorisieren. Ein Problem, eine Ursache, eine klare Lösung. So haben wir das am liebsten.
Aber, und das ist der Punkt, wenn du dann die Welt der antiken Theologie betrittst, besonders bei diesen hochkomplexen prophetischen Texten, dann ist dieses bildliche Röntgengerät plötzlich, naja, völlig nutzlos.
Absolut nutzlos, ja. Wir blicken da auf eine reine diagnostische Nebelwand.
Richtig. Wir sehen extrem starke Symptome bei einer Person, aber die eigentliche Ursache ist komplett unsichtbar. Und schlimmer noch, sie wird von allen Anwesenden völlig falsch interpretiert.
Was ja vielleicht die größte Tragödie in dem Material ist, das wir uns heute ansehen, die Leute damals sehen das Leid, halten ihr Röntgenbild quasi verkehrt herum gegen das Licht und ziehen daraus eine völlig fatale Schlussfolgerung.
Und unsere Mission für diese heutige tiefgehende Analyse greift genau dieses Phänomen auf. Willkommen an dich, schön, dass du dabei bist. Wir entpacken heute die wirklich faszinierenden Vorlesungsnotizen von Dr. Robert Chisholm.
Oh ja, das wird intensiv.
Wir tauchen da tief in das dritte und vierte sogenannte Gottesknechtslied aus dem antiken Buch Jesaja ein. Das sind Kapitel 50 und dann 52 bis 53.
Und das sind Texte, die inhaltlich einen drastischen, fast schon schockierenden Wechsel vollziehen, wenn man den Kontext kennt.
Absolut. In den Aufzeichnungen davor wurde dieser Knecht, also dieser Servant, als strahlender Held aufgebaut. Ein neuer Mose, der die Welt rettet. Jemand, dem man einfach zujubeln will.
Aber der Kontrast jetzt könnte nicht brutaler sein. Wir stürzen von diesem Idealbild in eine Realität, die von massivem Widerstand und unvorstellbarem Leid geprägt ist.
Was dann aber in einer völlig unerwarteten Erhöhung endet. Das ist für mich im Grunde die absolute, ja, diese von Lumpen zum Reichtum-Story, aber auf einer kosmischen Ebene. Es stellt unsere Vorstellung von Erfolg total auf den Kopf.
Total.
Okay, lass uns das mal entpacken. Wir beginnen mit den Notizen zum dritten Lied. Chisholm weist darauf hin, dass dieser Knecht hier plötzlich ganz klar als Prophet dargestellt wird. Also nicht als Krieger.
Richtig, der Fokus verschiebt sich komplett.
Der Text sagt da, er hat die Zunge eines Lernenden. Gott weckt ihn jeden Morgen. Und was ich so spannend finde, er wird nicht geweckt, um große Reden zu halten, sondern erstmal nur, um zuzuhören.
Das ist ein echt essentielles Detail der antiken Meister-Schüler-Beziehung. Er hört aufmerksam zu wie ein loyaler Jünger. Die Intention dahinter ist tiefgründig. Er füllt sich morgens mit Weisheit, um dann später am Tag den Erschöpften und Zerbrochenen der Gesellschaft zu helfen. Er ist quasi ein Zuhörer, der zum Heiler wird.
Das klingt nach dem ultimativen Wohltäter. Nach jemandem, den man eigentlich zutiefst verehren müsste, oder?
Sollte man meinen, ja.
Aber die Vorlesungsnotizen zeichnen ein völlig anderes Bild. Das ist wie die ultimative Underdog-Geschichte. Jemand tut absolut das Richtige, hilft den Schwachen und bekommt als Dank dafür die volle Härte der Gesellschaft zu spüren.
Und die Details im Text sind extrem physisch und gewalttätig.
Ja, sein Rücken wird zerschlagen, ihm wird buchstäblich der Bart ausgerissen, er wird bespuckt.
Um diese Wucht zu verstehen, müssen wir uns kurz in den antiken Nahen Osten versetzen. Der Bart war damals nicht einfach nur so ein Modeding.
Sondern?
Das war das ultimative Symbol für männliche Ehre und den Status als freier Bürger. Jemandem den Bart auszureißen, das bedeutete, ihn gesellschaftlich komplett zu entmannen. Ihn auf die Stufe eines rechtlosen Tieres zu stellen.
Wahnsinn.
Ja, es ist die absolute Entwürdigung. Und das Anspucken ins Gesicht besiegelt diesen totalen Verlust der Würde noch.
Was mich dabei wirklich völlig fassungslos macht, ist seine Reaktion. Ich frage mich, wie bewahrt jemand in so einem Sturm aus Hass diese stoische Ruhe? Er schlägt ja nicht zurück.
Nein, er rennt auch nicht weg.
Wie geht das?
Diese Ruhe resultiert aus einem absoluten Vertrauen auf Gottes rechtliche Rechtfertigung. Der theologische Fachbegriff dafür ist Vindication.
Okay, Vindication.
Stell dir das wie eine antike Gerichtsszene vor.
Der Knecht steht im Zeugenstand, die Menge tobt und wirft mit Schmutz, aber er wendet sich an den Richter und sagt im Grunde, derjenige, der mich rechtfertigt, ist nah. Wer wagt es, mich zu verurteilen?
Er weiß also mit völliger Sicherheit, das letzte Urteil spricht nicht dieser wütende Mob.
Exakt. Und die Verse 10 und 11 sprechen eine unmissverständliche Warnung an diesen Mob aus. Wer seine eigenen Feuer entfacht, anstatt dem Knecht zu folgen, der wird am Ende in genau diesem selbstgelegten Feuer verbrennen.
Oha, das ist meine Ansage.
Ja, das ist die Ankündigung des Gerichts.
Dieses unbedingte Vertrauen auf eine finale Rechtfertigung bringt uns dann eigentlich direkt zum nächsten, viel berühmteren Lied. Aber die Art, wie das beschrieben wird, die hat eine Härte, die einen fast aus dem Stuhl wirft.
Da sind wir jetzt bei Kapitel 52.
Genau. Wir schauen auf Dr. Chisholms Notizen zum vierten Lied. Da geht es zunächst stark um den literarischen Rahmen.
Ein ganz zentrales literarisches Konzept hier ist die sogenannte Inclusio.
Eine Art Rahmen, oder?
Genau. Stell es dir wie ein Sandwich vor. Am Anfang und ganz am Ende des Liedes spricht Gott selbst. Und das Thema dieser äußeren Klammer ist der ultimative, unbestreitbare Triumph dieses Knechtes.
Und die Sprache dieser Erhöhung ist im Hebräischen extrem krass, oder? Die Notizen erwähnen drei verschiedene Synonyme für erhoben. Und dann noch das Wort Meod, was einfach sehr bedeutet.
Ja, erhoben, hochgehoben, erhaben und dann noch ein sehr dazu. Es ist eine absolute rhetorische Übertreibung, um einen Triumph jenseits jeder Vorstellungskraft zu beschreiben.
Aber dann kommt der harte Schnitt.
Richtig. Inmitten dieses Triumphs finden wir einen schockierenden Kontrast. Dem Knecht widerfährt eine derartige Entstellung, dass er laut Text kaum noch als Mensch erkennbar war.
Chisholm zieht hier in seinen Vorlesungen diesen Vergleich zu Mel Gibsons Film »Die Passion Christi« mit dem Schauspieler Jim Caviezel. Das macht es echt greifbar.
Das ist ein extrem treffender visueller Anker. Viele Filme davor zeigten Leiden oft sehr steril. Ein paar Bluttropfen hier und da.
Ja, fast schon sauber.
Genau. Aber die römische Geißelung war eine systematische Zerstörung des Körpers. Der Mann auf der Leinwand war völlig zerschlagen. Chisholm sagt, wir müssen genau diese visuelle Brutalität vor Augen haben.
Das fand ich extrem spannend. Es geht um Vers 15 und die Übersetzung eines einzigen hebräischen Wortes.
Oh ja, das berühmte Verb im Hiphil-Stamm.
Traditionell heißt es oft, der Knecht wird viele Nationen besprengen. Andere Gelehrte sagen aber, er wird sie aufschrecken.
Die traditionelle Übersetzung besprengen hat tiefe theologische Wurzeln. Das deutet auf eine priesterliche Rolle hin. Wie Priester in antiken Ritualen mit Ysopzweigen Wasser oder Blut versprengten, um von Schuld zu reinigen.
Das ist ja auch ein schönes Bild.
Ist es. Das Problem ist aber rein grammatikalischer Natur.
Moment mal, das musst du erklären. Wir haben Jahrhunderte von Theologie über dieses wunderschöne Bild der Reinigung und dann kippt das wegen der Grammatik?
Was hier faszinierend ist, und das betont Chisholm sehr, ist die Strenge der Sprachstrukturen. Wenn dieses Verb für das Versprengen von Flüssigkeiten genutzt wird, verlangt die Grammatik zwingend eine Präposition. Man besprengt mit etwas.
Ah, okay.
Diese Präposition fehlt im Originaltext aber komplett. Linguistisch steht Besprengen also auf sehr wackeligen Beinen.
Und hier wird's für mich wirklich interessant. Wenn wir uns nämlich den Satz ansehen, der exakt danach kommt, macht Aufschrecken plötzlich viel mehr Sinn.
Ja, schau dir den Kontext an.
Der Text sagt, dass Könige sprachlos sein werden, dass sie ihre Münder schließen. Ein rituelles Besprengen lässt einen König vielleicht ehrfürchtig werden, aber ein Aufschrecken, ein existenzieller Schock, das passt doch perfekt.
Herodes vor. Männer, die an absolute Macht gewöhnt sind.
Die zucken nicht so schnell zusammen.
Genau. Die Vorstellung, dass dieser völlig zerstörte Niemand in Wirklichkeit der Herr des Universums ist, das ist kein sanftes Ritual. Das ist ein Schock, der ihr Weltbild pulverisiert.
Wenn also schon die mächtigen Könige völlig geschockt sind, wie reagiert dann das normale Volk?
Und da beleuchten die Quellen diesen krassen Perspektivwechsel in Kapitel 53.
Der Text ändert die Stimme und spricht plötzlich von einem Wir.
Der Prophet spricht für das Volk, oder?
Ja.
Und dieses kollektive Wir macht ein tragisches Eingeständnis. Sie geben zu, dass sie Gottes Macht, den Arm des Herrn, in diesem Knecht absolut nicht erkannt haben.
Weil er optisch so gar nicht in ihr Bild passte. Er spross auf wie ein Zweig in trockenem Boden. Keine Majestät, keine Schönheit. Und er wird mit so extremen Krankheitsmetaphern beschrieben.
Und da sind wir wieder bei dem verkehrten Röntgenbild vom Anfang.
Ah, stimmt.
In der antiken Welt gab es diese unbarmherzige Logik, wer so extrem leidet oder krank ist, muss heimlich schwer gesündigt haben. Denk an die Freunde von Hiob.
Das ist im Grunde wie eine antike Version der toxischen Karma-Kultur, oder? Diese gefährliche Annahme, dass jemand, dem Schlimmes widerfährt, es irgendwie selbst verdient haben muss. Wir suchen die Schuld beim Opfer.
Eine fatale theologische Fehldiagnose. Sie sahen die Schläge und dachten, Gott selbst bestraft ihn für seine eigenen Fehler.
Und genau diese falsche Annahme führt uns zum massivsten Paradigmenwechsel des gesamten Textes. Der große Aha-Moment in den Versen 4 bis 6. Plötzlich fallen ihnen buchstäblich die Schuppen von den Augen.
Das ist die Erkenntnis der stellvertretenden Sühne. Sie realisieren mit Schrecken, er trug unsere Krankheiten. Er wurde für unsere rebellischen Taten zerschmettert.
Chisel meint, betont da dieses hebräische Wort für Rebellion, Pescha.
Ja, Pescha ist kein kleines Versehen. Das ist bewusste, feindselige Rebellion, Hochverrat. Und seine Bestrafung dafür brachte uns Shalom.
Shalom wird ja oft einfach mit Frieden übersetzt. Aber das ist zu flach, oder?
Viel zu flach. Shalom bedeutet absolute Ganzheit, Heilung auf jeder Ebene.
Dr. Chisholm bringt da diese geniale Metapher aus Vers 6 ins Spiel, um das zu verdeutlichen. Die Schaf- und Raubtier-Metapher.
Er sagt, wir alle irrten umher wie Schafe. Und Schafe, die sich verirren, sind leichte Beute. Im antiken Palästina lauerten überall Wölfe und Löwen. Chisholm argumentiert, dass unsere Sünde wie dieses Raubtier war, bereit zum Angriff.
Aber Gott ließ dieses Raubtier nicht das wehrlose Schaf anfallen.
Genau, er lenkte den Angriff auf den Knecht um.
Also, was das alles bedeutet, das ändert für mich alles. Das ist ja gar kein passiver Typ, auf dem einfach ein Gewicht abgeladen wird, wie so ein kosmischer Sandsack.
Nein, überhaupt nicht.
Das ist ein extrem aktiver Retter, der sich absichtlich zwischen das wehrlose Schaf und den Wolf wirft und den tödlichen Biss abfängt.
Das ist ein proaktiver Akt der Liebe. Und das führt uns zur finalen Frage, wie wehrt sich jemand, der von so einem Raubtier angegriffen wird?
Die Antwort im Text ist erschütternd. Er leidet extrem, aber er öffnet nicht seinen Mund. Wie ein Schaf vor seinen Scherern. Völlig stumm.
Chisholm bringt hier noch eine wichtige akademische Nuance rein. Das Wort für Schlachtbank in Vers 7 ist nicht zwingend ein rituelles Opferwort. Es kann auch einfach Schlachtung für Nahrung bedeuten.
Oh, interessant. Es geht also nicht nur um das typische Opferlammbild.
Es schwingt mit, aber primär geht es um die völlige Unterwerfung, das absolute Fehlen von Gegenwehr. Ein Schaf diskutiert nicht mit dem Scherer.
Diese emotionale Wucht des Textes. Du hattest da bei der Vorbereitung eine Anekdote von Chisholm erwähnt, die mich echt berührt hat.
Ja, eine Seminarstudentin von ihm. Sie schrieb eine hochkomplexe akademische Hebräisch-Arbeit über genau diesen Text. Harte linguistische Detailarbeit. Und am Ende war sie in Tränen aufgelöst.
Wow.
Nicht aus Frust, sondern weil die bloße Analyse dieser stellvertretenden Hingabe für sie zu einer extrem tiefen spirituellen Erfahrung wurde.
Stell dir das mal vor, ein tausende Jahre alter Text in einer toten Sprache, voller komplizierter Grammatik, und trotzdem hat er eine solche emotionale Durchschlagskraft, dass er Menschen heute noch zum Weinen bringt.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann erinnert uns das daran, wie unfassbar schnell wir vorschnelle Urteile fällen.
Ja, absolut.
Wir bewerten den Wert anderer Menschen oft danach, ob sie gerade durch tiefe Täler gehen. Genau wie das Volk damals, das den Knecht verachtete, weil er litt.
Wir halten das Röntgenbild falsch herum. Wir sind am Ende unserer Reise angekommen. Von einem lernenden Propheten über brutale Zurückweisung hin zu einer kosmischen Überraschung, bei der selbst Könige verstummen.
Eine Geschichte, die wirklich alles auf den Kopf stellt.
Ja, unsere Vorstellungen von Macht, Bestrafung und Erfolg. Und das bringt mich zu einem finalen, provokanten Gedanken, den du heute mitnehmen kannst. Wenn die größte Zurschaustellung göttlicher Macht für alle Anwesenden zunächst wie die absolut ultimative, demütigende Niederlage aussah, Welche scheinbaren Niederlagen in der Weltgeschichte oder vielleicht sogar in deinem eigenen Leben könnten in Wirklichkeit unerkannte, gewaltige Siege sein? Denk mal darüber nach. Schön, dass du bei dieser tiefgehenden Analyse dabei warst. Wir hören uns beim nächsten Mal.